Ich habe hier vor mir liegen aus der Backnanger Zeitung ausgeschnitten einen Nachruf. Ein Nachruf, den Klassenkameraden ihrem tödlich verunglückten Freund Markus gewidmet haben. Dieser Nachruf hat nur ein Wort. Warum? Fragezeichen. Und dann darunter in unfassbarer Trauer Markus Schulkameraden. Warum? Um diese Frage geht es heute Abend. Warum? Vor einiger Zeit habe ich eine sehr interessante Selbstbiografie gelesen, eines Evangelisten, der nun nicht das Evangelium Jesu Christi verkündet, sondern das Evangelium des Hinduismus in der amerikanischen Welt verkündet hat, Yogananda. Und dieser Yogananda erlebt heute nicht mehr, erzählt aus der Zeit des Ersten Weltkriegs, wie ihn die Tagesschau oder damals war es noch die Wochenschau im Kino schockiert habe. Jene schrecklichen Bilder von den Soldaten, die da zu Tode kamen, damals wahrscheinlich noch ungeschönter als heute im Fernsehen. Es habe ihn umgetrieben, die Frage, wie Gott denn so etwas zulassen könne. Da sei ihm eine interessante Antwort geworden. Gott habe ihm gesagt, sieh einmal, was geschieht denn eigentlich auf einer Kinoleinwand? So eine Kinoleinwand ist zweidimensional, flach. Und auf dieser flachen Kinoleinwand, damals gab es nur Schwarz-Weiß-Filme, da siehst du Helles und Dunkles und verschiedene Abstufungen. Und dieses Licht- und Schattenspiel formt sich in deinen Augen so, dass du da Menschen agieren siehst. Das kann ein Abenteuerfilm sein, das kann ein Liebesfilm, das kann ein Kriminalfilm sein. Es sind aber nur Licht- und Schattenbewegungen und alle, die da im Zuschauerraum sitzen, können davon so bewegt werden, dass sie vielleicht weinen oder dass sie zornig werden. Vielleicht bekommt jemand sogar einen Herzanfall vor Erregung. Aber was ist denn da eigentlich? Da ist doch nichts gewesen, außer einem Spiel von Licht und Schatten. Sieh einmal, was du auf der Kinoleinwand erlebst, das ist genauso in der Wirklichkeit. Was du für einen Weltkrieg hältst, das ist im Grunde nur ein Fantasiespiel der Götter, der dir irgendetwas auf eine überdimensionale Kinoleinwand projizieren. Aber real ist daran nichts. Das ist alles nur Maya, das ist alles nur Schein. Und der Weise durchschaut, dass da nichts geschieht, außer dass man von Illusionen genarrt und erschreckt wird. Die Frage also, wie Gott das zulassen oder tun könne, ist gegenständlich. Er tut nichts, er spielt nur. Und du hast die Illusion, da geschehe etwas. Das ist die Antwort indischer Philosophie. Es ist alles nur Schein, Illusion und Weise ist derjenige, der es durchschaut. Faszinierend, aber wir Christen können den Weg nicht gehen. Ich nenne gleich den zentralen Punkt, wir können den Weg deswegen nicht gehen, weil das Sterben unseres Herrn Jesu Christi nicht Maya ist, nicht ein Spiel, nicht eine Illusion, sondern Wirklichkeit aller Wirklichkeiten. Wir können von dem Gott der Bibel nicht reden wie von solch indischer Gottheit. Das, was dort geschieht auf Golgatha und das, was heute in der Welt geschieht, es geschieht real. Und damit stehen wir als Christen jedenfalls vor der Frage nach Gott und all diesem, was da geschieht. Die Frage nach Gott und dem Leid in der Welt, die Frage nach dem allmächtigen Gott und dem Leid in der Welt. Wie reimt sich das? Und die Frage nach dem allliebenden Gott und der offensichtlichen Ungerechtigkeit auf Erden, wie reimt sich das? Diese Frage nennt man seit einigen Jahrhunderten die Theodizee-Frage. Das Wort Theodizee hat ja zwei Stämme. Theos ist Gott und die Dike ist die Gerechtigkeit. Die Frage nach Gott und der Gerechtigkeit. Diese Frage nach der Theodizee kann man stellen mit kaltem Herzen und scharfem Verstand, und dann heißt die Frage etwa so: Wenn Gott allmächtig ist, kann er dann das Böse nicht hindern? Nun, wenn er das Böse zwar gerne hindern würde, aber nicht hindern kann, dann ist er eben als Gott disqualifiziert, denn dann ist er nicht allmächtig. Oder will er das Böse nicht hindern, er könnte es schon, dann ist er disqualifiziert, weil dieser allmächtige Gott nicht ein Gott voller Liebe ist. So oder so, entweder ist er nicht allmächtig oder er ist nicht voller Liebe. So oder so ist Gott disqualifiziert. Das heißt, aus der Theodizee-Frage wird gleich ein Theodizee-Prozess. Und Gott steht auf der Anklagebank. Und alle anderen, die in dem Prozesssaal versammelt sind, sind Menschen. Der Ankläger und die Zeugen, die verhört werden können, auch die Richter. Und Norm dieses ganzen Prozesses, sozusagen Gesetzbuch, ist der gesunde Menschenverstand. Und das, was wir auf Erden für sinnvoll halten oder auch nicht. Der Franzose Albert Camus hat einmal gesagt, solange in dieser Welt noch Kinder sterben, weigere ich mich, an einen Gott zu glauben. Also man kann diese Frage stellen mit kühlem Intellekt und kaltem Hirn und kann sagen, ein Gott, der Kinder sterben lässt, ist entweder ohnmächtig oder bösartig, so oder so ist er erledigt. Man kann die Frage aber auch anders stellen. Mit tief verletztem Herzen und mit verwirrtem Kopf, weil man immer gesungen hat, steht ja auch im Gesangbuch, der dich erhält, wie es dir selber gefällt. Und plötzlich ist diese schöne Melodie zerrissen. Und das Gesicht des liebenden Vaters, das ich immer zu sehen glaubte, es scheint sich zu verstellen. Es scheint grausam und fratzenhaft zu werden oder es wird hinter dunklen Wolken ganz unsichtbar. Diese Frage, diese Theodizee-Frage kann also zu einem Stachel werden, zu einem Giftstachel, der in die verletzte Seele hineingetrieben wird. Hiobs Frau weiß ihrem gequälten Mann am Ende nur noch zu sagen, sag Gott ab und stirb. Das wird wohl auf Hochdeutsch heißen, verfluche diesen Gott und nimm dir das Leben. Diese Theodizee-Frage kann also wie ein Giftstachel sitzen im Fleisch, aber diese Theodizee-Frage kann aber auch so etwas sein wie ein quälendes Sandkorn in einer Auster. Sie wissen, dass eine Auster in der Lage ist, um solch ein reizendes, quälendes Sandkorn herum eine Perle zu bilden. Eine sehr kostbare, glänzende Perle, und der Kern dieser Perle, der Anstoß sozusagen, der Anreiz, war jenes Sandkorn. Da kann jener Beter aus dem Psalm 73 angesichts derselben Frage sagen, ich bleibe stets mit dir verbunden. Du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Ratschluss und nimmst mich endlich auf in deine Herrlichkeit. Da kann es geschehen, dass ein bekannter Fußballtrainer, dem sein Kind an Leukämie stirbt, eben deswegen aus seiner katholischen Kirche austritt. Mit Gott ist die Kirche disqualifiziert. Da kann es geschehen, ich habe das gestern Abend erzählt, dass ein aus der Kirche ausgetretener Arzt angesichts des Sterbens seines Jungen zum lebendigen Glauben kommt. Die Theodizee-Frage kann also in den Glauben treiben und in den bitteren Atheismus hinein. Nun, wie geht man mit dieser Frage um? Zunächst einmal versuchen wir Menschen, all solchen Dingen gedanklich beizukommen. Also wir versuchen es mit gedankllichen, mit begrifflichen Lösungen. Ich möchte Ihnen ein paar solcher Lösungsversuche, solcher gedanklicher Lösungsversuche vortragen. Der erste Lösungsversuch lebt so von dem Satz, womit habe ich das verdient? Womit habe ich das verdient? Dahinter steckt eine juristische Logik. Leid muss Ursachen haben in der persönlichen Lebensführung. Einem Schicksalsschlag muss ein Vergehen vorangegangen sein. Aber eben, ich weiß in meinem Leben nichts. Womit sollte ich das verdient haben? Nun, wie weit kommt man mit dieser juristischen Logik, die Leid aus Strafe ableiten will? Sie kennen das im Judentum etwa, wo gefragt wird, dieser Blindgeborene, haben es die Eltern verschuldet oder hat es schon als Embryo gesündigt, dieses Kind? Nun, dieser Schlüssel öffnet die Tür nicht. Jedenfalls nicht als ein Passepartout, mit dem man alle Türen öffnen könnte. Gewiss kennt die Bibel einen Zusammenhang von Schuld und Übel in dieser gefallenen Welt. Aber Jesus verbietet alles individuelle Verrechnen. Er kann sagen, der Turm von Siloa, der dort so viele Menschen erschlagen hat, ja, glaubt ihr, die wären schlechter gewesen als die anderen? Und jene Galiläer, die Pilatus hingeschlachtet hat, ja, meint ihr, sie wären schlechter gewesen als ihr? Wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr genauso zugrunde gehen. Also Gott ist für die Bibel nicht ein Oberingenieur in einem Schuldstrafe-Mechanismus, den wir ausrechnen könnten. Dieser Satz, womit habe ich das verdient, öffnet die Tür nicht. Nun, wenn es mit der Juristerei nicht geht, vielleicht geht es mit der Pädagogik. Der pädagogische Satz könnte heißen, wer weiß, wofür es gut ist. Dahinter steckt der Gedanke, alle Pädagogik hat erzieherische Absichten und so eben auch das Leid. Da wird man eindringend beschworen, frage nicht warum, obwohl ausgerechnet Jesus am Kreuz gerufen hat, Eli, Eli, Lama, warum heißt das nun? Frag nicht warum, frag wozu, frag nach dem Ziel, dem pädagogischen. Nun, auch hier mag diese oder jene Tür aufgehen. Es gibt sicher Menschen, die im Nachhinein sagen können, das, was Gott da in mein Leben hineingesetzt hat, das hat eine sehr gute Wirkung für mich gehabt. Dieser holprige Weg war notwendig. Ich denke in meiner Sauerländer Heimatgemeinde an eine behinderte alte Frau, die immer sagte, wenn ich gesund gewesen wäre, dann wäre ich meinem Heiland über Hecken und Zäune davongesprungen. Es ist am Ende doch gut gewesen, dass er mir das geschickt hat. Aber wieder, dieser Schlüssel mag hier und da rückblickend in einem Leben passen, seelsorgerlich eine Tür öffnen. Aber als Passepartout ist er durchaus ungeeignet. Keiner hat die Möglichkeit oder auch das Recht, jetzt reden wir pädagogisch gouvernantenhaft, die Wege Gottes so aufzuschlüsseln. Wer will denn etwa die Pädagogik erklären bei einem Erdbeben, wo tausende Männer, Frauen, Greise und Kinder zu Tode kommen? Nein, wir sind nicht Gottes Geheimräte und auch nicht seine Ratgeber in Sachen Pädagogik. Oder ein dritter Satz. Das müsste doch mit dem Teufel zugehen, heißt eine Redewendung in unserer deutschen Sprache. Und das ist ja auch eine plausible Angelegenheit. Wenn der Urlaub im letzten Jahr voller Sonnenschein war, das wird wohl Gott gewesen sein. Aber wenn er kräftig verregnete, das wird wohl der andere getan haben. Wenn der Erntewagen vollgeladen hereinfährt, dann sitzt der liebe Gott selbst obendrauf. Aber bei Misswuchs und Seuche, da riecht man den Höllenschwefel. Natürlich ist für die Bibel auch das deutlich, dass es den Satan und sein Zerstörungswerk gibt und dass der Sohn Gottes gekommen ist, die Werke des Teufels zu zerstören. Aber wir können nicht mit zwei Prinzipien dualistisch damit die Welt aufschlüsseln und sagen, das hat der Teufel getan und da war Gott am Werk. Denn wir haben es in der Bibel nicht mit zwei Göttern zu tun. Es gibt einen lebendigen Gott und einer, der die Unverschämtheit hat zu behaupten, er sei's. Also es gibt nur einen Rebellen. Luther hat das sehr schön gesagt, der Teufel bleibt bei allem doch Gottes Teufel. Und dann sagt er, der Teufel macht den Dünger Mist für Gottes lieben Weinberg. Das finde ich sehr schön, natürlich macht der Teufel Mist. Aber es ist in der Freiheit Gottes, aus diesem Mist Dünger zu machen für Gottes lieben Weinberg. Und Sie können das auch an der Hiob-Geschichte sehr schön studieren. Der Teufel mag eine lange Leine haben, aber Gott hat sie in der Hand. Der Teufel ist nicht geeignet dazu, etwa in der Hiob-Geschichte etwas zu erklären. Wohl wird der Apostel Paulus von des Satanas Engel verprügelt. Aber er weiß sofort, die richtige Adresse ist Kyrios Jesus. Ich habe dreimal zum Herrn gerufen. Paulus hört sich erst gar nicht bei der Teufelsfrage auf. Und der Herr hat gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Also auch diese Frage greift nicht. Es ist offenbar nichts mit unseren Lösungsversuchen. Wir müssen nur einen Augenblick noch bei der Logik der ganzen Geschichte bleiben. Das Ziel ist ja, wir wollen hier etwas erklären. Man kann das, wie gesagt, tun, um den lieben Gott lächerlich zu machen und zu disqualifizieren. Man kann aber auch, und fromme Menschen neigen dazu, es gut meinen mit dem lieben Gott. Man möchte doch in so notvollen Situationen für den lieben Gott ein gutes Wort einlegen. Und dann bringt man eben solche Sachen, die das irgendwo noch rational verständlich und plausibel machen. Man muss nur psychologisch kritisch genug sein, zu merken, dass man es nicht nur mit dem lieben Gott gut meint dabei, sondern auch mit sich selbst. Man kommt nämlich selbst in tiefe Not und indem man sich das irgendwie rational zurechtlegen kann, fühlt man sich in seiner Vernunft dann wieder befriedet. Mit all dem versucht man, Gottes heimliche Wege für sich selbst irgendwie noch akzeptabel und plausibel zu machen, sodass man das verkraften kann. Es ist dann eben schön, Gottes Anwalt zu spielen, sein Advokat zu sein und am Ende ist man selber ganz befriedigt, wenn er das nun doch logisch wieder aufgeht, was für schöne und moralische Gedanken Gott dabei gehabt habe. Der Philosoph Leibniz hat im Jahre 1710 ein berühmtes Buch geschrieben, Gedanken über, daher kommt dieses Stichwort, über die Theodizee. Und da war Leibniz der Meinung, man müsse Gott nicht nur entschuldigen, sondern man müsse Gott sozusagen den Orden pour le mérite verleihen. Keineswegs sei die Welt verkehrt, sondern sie sei, wie Welt nun einmal sei, die beste aller möglichen Welten. Und das Übel sei darin ein notwendiges Element. Also Gott ist nicht nur freizusprechen, sondern man muss sie auch noch hoch dekorieren. Das ist eine schöne Sache und ein Philosoph kann sich dann durchaus glücklich schätzen, das geschafft zu haben, sogar dem lieben Gott einen Orden zu verleihen. Man muss nur sehen, was dabei dem Ganzen passiert. Es ist auch eine Variante dieses Theodizee-Prozesses. Der Theodizee-Prozess ist nun einmal so aufgebaut, dass der Mensch als Richter steht. Der Mensch sagt, wie kannst du so etwas tun? Und der Mensch hat auch die Norm festgesetzt. Luther hat einmal ironisch gesagt, Gott darf doch nicht etwas tun, was nicht einmal in der Ethik des Aristoteles steht. Also die Ethik des Aristoteles ist das philosophische Lehrbuch und was darin nicht empfohlen wird, darf auch Gott nicht tun. Das legt der Mensch dann zugrunde und dann treten Kläger auf und dann treten Zeugen auf und dann gibt es eben auch Verteidiger wie den Leibniz oder andere. Gott kommt bei dem ganzen Theodizee-Prozess nur in einer Figur vor, nämlich als der Angeklagte. Aber nun muss man ganz deutlich sagen, ob sich jemand auf der Seite des Klägers bewegt, hier, oder ob jemand auf Seiten des Verteidigers mitspielt bei diesem Prozess. Wir haben überhaupt keinen Platz in solch einem Prozess. Menschen, die gegen Gott den Prozess machen wollen, als Ankläger oder als Verteidiger, bewegen sich auf Gottes lästerlichem Gebiet. Der ganze Theodizee-Prozess als solcher, auf welcher Rolle wir da nun immer fußen, ist ein gotteslästerliches Unternehmen. Denn das ist die unerhörte Anmaßung, die dahinter steckt, dass wir meinen, Gott habe sich vor unserer Vernunft zu rechtfertigen. In der Bibel geht es immer nur umgekehrt. Wir haben uns vor Gott zu rechtfertigen. Gott ist kein Thema unserer Rechtfertigungsbemühungen. Wir Menschen sind gefragt. Hiob muss hinterher gestehen, dass er auf 1000 nichts eins antworten könne, aber da ist er längst der Gefragte und aus dem Argumentieren heraus. Das Thema der Bibel ist nicht die Frage, wie können wir Gott vor unserer Vernunft rechtfertigen, sodass wir gedanklich einigermaßen mit ihm zurande kommen, sondern wie können wir Menschen vor Gott stehen, wenn er uns fragt. Also sagen wir es grob, Gott zu verteidigen in solch einem Prozess ist selber eine Gotteslästerung. Luther sagt einmal, dahin kommt es, wenn wir mit menschlicher Vernunft Gott messen und rechtfertigen wollen, wenn wir die Geheimnisse Gottes nicht ehrfürchtig verehren, sondern forschend in sie eindringen, dass wir statt einer Entschuldigung 1000 Gotteslästerungen von uns geben. Ich habe einmal von der Corrie ten Boom gehört, dass sie, ja eine sehr friedliche Frau war, in einer Situation glühend vor Zorn aufgestanden sei, als nämlich ein Pfarrer versucht habe, das Thema Gott und das Leid in der Welt zu erklären. Wer das Leid in der Welt erklärt, war die Meinung von Corrie ten Boom, der vergeht sich an Gott. Also, dass das einmal deutlich gesagt ist, es ist nichts mit unseren Erklärungsversuchen, wo wir Gott einleuchtend machen. Wem soll er denn einleuchten? Unserem gesunden Menschenverstand. Das ist der letzte Versuch des Menschen, der vom Baum der Erkenntnis essen will, vor Gott Recht zu bekommen und sich zu behaupten. Deshalb gibt es auch noch einen anderen Weg, nämlich nicht den nur der Lösungsversuche, wo man etwas erklären will, sondern den, dass man Erlösungsversuche macht. Nicht erklären, nicht nur lösen gedanklich, sondern Erlösungsversuche. Das würde heißen, man löst die Theodizee-Frage auf die Weise doch am einfachsten, dass man die Probleme gar nicht mehr auftreten lässt in der Welt. Diese Erlösungsversuche hat es in den letzten Jahrhunderten immer wieder gegeben. Ein erster solcher Erlösungsversuch wurde sozusagen vollzogen unter der Jakobinermütze. Die Jakobinermütze war die Mütze der französischen Revolutionäre. Die französische Revolution hat gesagt, das ganze Elend der Welt hängt daran, dass wir eine falsche Verfassung haben. Das System des Absolutismus ist der Wurzel alles Übels. Machen wir eine Revolution, lassen wir die Bürger mündig werden und die Welt wird heil. Die Guillotine hat sehr gut dabei gearbeitet, rausgekommen ist dabei nichts. Dieser Wahn ist ja heute noch in manchen Köpfen vorhanden, wenn man ein bestimmtes politisches System, etwa das der Demokratie, in der ganzen Welt durchführen könnte, dann wäre alles heil. Das ist die alte Jakobinermütze, die trotz allem doch wohl eine Schlafmütze ist. Der nächste Versuch wurde dann im 19. Jahrhundert gemacht mit der roten Fahne. Das war die Analyse von Karl Marx. Das ganze Elend des Menschen liegt daran, dass es eine unterdrückte Proletarierklasse gibt. Wir müssen eine Revolution machen und bei dieser Revolution muss die klassenlose Gesellschaft entstehen. Und wenn die klassenlose Gesellschaft entsteht, dann ist das Theodizee-Problem namens Mangelsmasse ausgestorben. Da geht es allen Menschen gut. Diese scheint sich nun überhaupt nicht bewährt zu haben, wie die Geschichte lehrt. Dann kam der Gedanke, vielleicht ist der weiße Kittel gut. Der weiße Kittel jetzt des Technologen. Wie wäre das denn eigentlich, wenn man die Gene, die Erbanlagen des Menschen so manipulieren könnte, dass all das Böse, das in ihm sitzt, vielleicht auch die Anfälligkeit für Krankheiten, dass man das alles in den Griff nehmen könnte? Der Mann mit dem weißen Kittel, der Humaningenieur, der macht den Menschen, bei dem es denn solche Probleme nicht mehr gibt. Erlösen muss man das. Andere meinen, ein Erlösungsinstrument sei die Couch. Die Couch des tiefen Psychologen, des Psychiaters, denn alle die Nöte des Menschen, die säßen in Verdrängungen. Man muss einmal Sigmund Freud lesen, das ist also sehr lohnend. Sigmund Freud war ungemein kritisch gegenüber den Möglichkeiten, die die Psychoanalyse hat. Sigmund Freud sagt einmal, es gibt im Menschen ganz tief nicht nur die Libido, den Lusttrieb, sondern es gibt den Todestrieb, den Thanatos. Es gibt im Menschen tief veranlagt, die Lust zu quälen, die Lust zu zerstören. Und angesichts dieser Tatsache kann auch der Psychoanalytiker den Menschen nicht verändern. Trotzdem lesen Sie jetzt bei Franz Alt wieder Ergreifendes über Jesus, den ersten neuen Mann. Das muss man so machen, dass man mit Hilfe Jung'scher Psychologie und Traumdeutung es fertig kriegt, in der menschlichen Seele die männlichen und die weiblichen Elemente, Animus und Anima, zu einer großen Versöhnung zu bringen. Man muss also das männlich Zupackende und das weiblich Empfindende zu einer großen Harmonie bringen. Und siehe, die ganze Welt wird heil, und das Evangelium, das Franz Alt entdeckt hat, Jesus war der Erste, der das geschafft hat. Er war der erste rund integrierte Mann. Animus, Anima, Emotion und Intellekt in wunderbarer Einheit. Wenn man das doch nur so machen könnte. Schließlich gibt es den Lotussitz. Wir haben vorhin den Yogananda gehört, der sagt, in der Meditation lasse ich einfach die Welt zerfallen. Und wenn die Welt zerfällt als eine Illusion, dann ist mit dieser Illusion ja auch das Theodizee-Problem erledigt. Und am Ende geht es darum, dass mein individueller Geist, das Atman, eingeht in den universal-göttlichen Geist, das Brahman, wie ein Tautropfen ins Meer fällt. Und indem das in dieser Einheit aufgeht, ist nicht nur die Not der Welt, sondern die ganze Welt versunken. Also das wären solche Erlösungsversuche. Ich habe sie jetzt einfach mal so ein bisschen karikiert mit Jakobinermütze. Es geht um die richtige Verfassung. Rote Fahne, es geht um die Revolution, die alles neu macht. Weißer Kittel, es geht um die technologischen Möglichkeiten, die Couch. Man saniere den Menschen im Unbewussten. Die Lotusblume und der Lotussitz. Das alles sind also jetzt keine Lösungsmodelle, wo man etwas erklären will mit der Vernunft, sondern Erlösungsversuche. Karl Marx hat ja einmal gesagt, die Philosophen haben die Welt immer nur neu interpretiert, nur neu gedeutet. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Neue Deutungen haben keinen Sinn, es muss eine andere Welt her. Nun, was machen wir Christen mit solchen Erlösungsversuchen? Bei den Lösungsversuchen haben wir gesagt, die sind Ausdruck jenes Hochmuts bei Menschen, ich kann die Welt in Griff nehmen und ich kann Gott verteidigen mit meiner Vernunft. Bei der Erlösungsfrage müssen die Christen, meine ich, beides sagen, ein rundes Ja und ein ebenso rundes Nein. Das runde Ja bezieht sich darauf, dass in der Tat dieser unserer Welt nur beizukommen ist durch eine grundlegende Erlösung. Interpretationen und Denkmodelle sind letztlich wahrhaftig überflüssig. Warum sagen wir Christen gleichzeitig Nein? Weil wir meinen, dass es die Jakobinermütze nicht tut und auch nicht die Couch. Wir sagen nicht deswegen Nein, weil wir überall zu mäkeln haben. Und überall ein Haar in der Suppe finden, und wenn einmal keins drin sein sollte, sitzen wir drüber und schütteln so lange mit dem Kopf, bis doch eins hineingefallen ist. Es ist nicht der Stil der Christen, alles madig zu machen, sondern wir kennen einen, der sagt, siehe, ich mache alles neu. Und wenn es dessen bedurft hat, dass Gott Mensch wurde, dass Gott sein Blut und Leben in Jesus Christus gab, dass Gott auferstand, wenn es dessen bedurft hatte, dann sind alle übrigen Wiederbelebungsversuche in dieser Welt grundsätzlich zu kurzatmig. Sie haben ja alle recht. Der Marx und der Kain, der es mit der Axt versucht hatte, und Goethes Faust, der die Welt technologisch verändern wollte, sie haben ja alle recht. Es geht in der Tat um Erlösung. Aber die Erlösung bedarf des rechten Erlösers. Das heißt, an der Therapie von Golgatha erkennen wir, wie hart die Diagnose ist. So kann es ja auch einem Patienten gehen, der medizinisch unbedarft ist, nachdem eine große Operation vorgenommen wird und der hinterher sagt, ach, was muss ich doch wohl krank gewesen sein, dass das alles investiert werden musste bei mir. So ist es, die Therapie, die Gott eingesetzt hat, die verlangt eine so tiefe Diagnose, dass wir mit unseren Erklärungsversuchen, aber auch mit unseren Errettungsversuchen ewig zu kurz kommen. Wenn es also so nicht geht, wie wäre denn eine biblische Antwort zu finden? Also ich glaube, eines ist deutlich, Sie dürfen heute Abend von mir nicht erwarten, dass Sie handlich eingepackt in ein Etui eine gedankliche Antwort mitbekommen. Das wäre ja gerade solch ein Lösungsmodell. Es geht darum, dass wir vor dem Gott der Bibel stehen und nachdenken. gehe von der Reformation aus.
Die Reformation hat gerade Martin Luther unterschieden.
Da ist der eine Gott, Schöpfer Himmels und der Erden. Und bei diesem einen Gott hat er unterschieden ein Welthandeln Gottes. Gott handelt in Natur und Geschichte. Ja, wer denn sonst? Nur im Namen des Atheismus könnte man bestreiten, dass Gott im Golfkrieg drin war. Wer nur meint, das sei der Saddam Hussein gewesen, auf der anderen Seite der Präsident Bush und die Alliierten, wer nicht meint, dass mittendrin Gott gewesen ist, muss schon ein Atheist sein. Das können Christen sich nicht leisten. Das Welthandeln Gottes in Natur und Geschichte. Es gibt keinen Sonnenaufgang und es gibt keinen Sturm, der Bäume zu Tausenden knickt. Es gibt kein Liebeserlebnis zwischen jungen Leuten und es gibt keine Erdbebenkatastrophe in der Natur, ohne dass Gott darin ist, der biblische Gott. Und es gibt auch in der Geschichte nichts, bei dem wir es nicht mit Gott zu tun hätten und uns damit herausreden könnten. Es seien nur irgendwelche Figuren vordergründig auf dem Schachbrett der Geschichte. Wir Christen haben also zu reden von dem Welthandeln Gottes und ich denke, das ist ein weitgehend unterbelichtetes Thema. Gleichzeitig haben wir Christen zu reden von dem Heilshandeln Gottes. Und dann rufen wir einen Namen aus und rufen ihn gegen die Finsternisse dieser Welt aus, Jesus Christus. Und wenn wir von dem Heilshandeln Gottes reden wollen, dann sprechen wir von dem biblischen Wort. Aber nun reden wir zunächst einmal von dem Welthandeln Gottes. Das Welthandeln Gottes. Wir Christen bekennen in unserem Glaubensbekenntnis, ich glaube an Gott, den Allmächtigen. Wir müssen nur uns darüber im Klaren sein, was wir mit allmächtig sagen wollen. Es gibt da so schöne Witzchen, nicht? Gott ist doch allmächtig, ja? Ja, wenn Gott allmächtig ist, dann kann er doch auch einen großen Stein machen, ja sicher doch. Ja, kann Gott denn auch einen so großen Stein machen, dass er ihn nicht mehr heben kann? Es gibt solche Witzchen über die Allmacht, die einen Grundfehler haben, dass sie meinen, Allmacht wäre Möglichkeit. Also falls Gott etwas wollte, dann könnte er etwas. Falls er das aber nicht will, tut es eben nicht. Allmacht meint nicht Möglichkeit Gottes, sondern meint Allwirksamkeit Gottes. Klein Fritzchen spekuliert über das, was Gott möglicherweise könnte, falls er Lust dazu hätte. Die Bibel sagt, gibt es auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut? Wir haben ja diesen freundlichen Begriff von Zulassung eingeführt. Der Begriff von Zulassung ist aber im Blick auf Gott durchaus unangemessen. Die Bibel spricht nicht von Zulassung. Was heißt denn, wenn Gott mit Allmacht daneben steht und etwas zulässt? Wer will diesen Begriff denn auch nur gedanklich sinnvoll verantworten? Gibt es auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut? Und es fällt nicht ein Haar von unserem Haupt, sagt Jesus ohne den Willen Gottes. Gott ist am Werk in allem, was geschieht, in Sonnenschein und Wolkenbruch, bei Geburt und Sterben, im Krieg und im Frieden. Mein Lehrer Karl-Heinz Ratschow ist ja in Marburg nicht unbekannt, hat in den 50er Jahren, als die Ungarn mit Panzern niedergewalzt wurden von den Russen, das war so einer der ersten Versuche im Ostblock, in einer frommen Versammlung gesagt, und dass Sie es wissen, meine Damen und Herren, Gott hat die Ungarn umgebracht. Wir reden, wenn wir von dem biblischen Gott reden, von Gottes Wirken in der Geschichte. Und da kann man nicht vom Teufel reden oder nur von den Russen, sondern letztlich haben wir es mit Gott zu tun. Man kann das ganz einfach durchspielen. Wenn da jemand von einem betrunkenen, alkoholisierten Autofahrer zu Tode gebracht wird, dann ist das sicher ein Verbrechen. Trotzdem werde ich bei der Beerdigung sagen, er sei nicht zufällig zu Tode gekommen. Und in dieser Stunde habe Gott nicht etwa seinen Termin verschlafen. Und sei nicht anwesend gewesen. Ja, wo kämen wir denn hin, wenn unsere Kinder an Zufällen sterben könnten? Statt an der aktuell da drin seienden Hand Gottes. Man kann überhaupt nur am Willen Gottes sterben. Hier geht es allerdings nicht um einen Willen Gottes, der sich in den 10 Geboten ohne weiteres niederschlägt, sondern um einen tief geheimnisvollen Willen Gottes. An der Stelle hat Martin Luther von dem Deus absconditus, von dem verborgenen Gott geredet. Gott ist verborgen in diesem Welthandel. Nicht so verborgen, dass man ihn nicht zu spüren kriegte. Man kann ihn so zu spüren kriegen, dass er uns das Herz zerreißt. Aber wohl so verborgen, dass wir nicht verstehen, mit wem wir es da eigentlich zu tun haben. Vor Jahren gab es eine Reklame für eine sicher ordentliche Zeitung in Zügen und anderswo. Da war ein aufgeblättertes Zeitungsblatt und dann stand da drunter, dahinter ist sicher ein kluger Kopf. Keine schlechte Reklame. Wer diese Zeitung liest, erweist sich als ein kluger Mensch. Nun, wenn ich jetzt mir die Weltgeschichte ansehe und frage, was sitzt da für ein Kopf dahinter? Ich weiß, Sie können ganz einfach anfangen. Nehmen Sie sich ein Spinnennetz. Wenn Sie im Frühtau zu Berge ziehen und dann ein Spinnennetz betrachten und sehen, wie es voller Diamanten hängt und wie sich darin die Sonne bricht, dann sagen Sie herrlich. Und derjenige, der die Spinne mit all diesen geometrischen Fähigkeiten ausgestattet hat, muss doch ein genialer Künstler und ein Ästhet sein. Also hinter dem Spinnennetz sitzt sicher ein großer und genialer Künstler. Wenn Sie das aber einmal beobachtet haben, wie das aussieht und wie das zugeht, wenn ein Insekt sich im Spinnennetz verfängt, dann eingewickelt wird und zu Tode gebracht wird, und wenn Sie dann fragen, ja, was steckt hinter dem Spinnennetz eigentlich für eine Figur? Vielleicht sagt man da, dahinter steckt jetzt kein großer Künstler, sondern ein raffinierter Mörder. Sie können nicht einmal ein Spinnennetz erklären. Natürlich hat Gott in seinem Welthandel auch mit den Spinnennetzen zu tun. Aber wie ist Gott gegen uns gesinnt? Da merkt man, ich habe das mit Plus und Minus gezeichnet, das prallt hart in unserer Welt aufeinander. Dinge, bei denen wir staunend dastehen, etwa über ein geborenes kleines Kind, das man auf den Arm nimmt, das ist doch etwas Herrliches. Und die Eltern suchen geradezu, auch wenn sie sonst gar nicht an Gott glauben, eine Instanz, wo sie ihren Dank loswerden möchten. Das packt einen einfach so. Aber wenn es dann ein plötzliches Sterben gibt, wenn jäh die Sache umspringt, von Plus auf Minus, was ist denn nun eigentlich gültig? Es gibt ein eindrückliches Dokument bei Friedrich Schiller. Friedrich Schiller hat ja die berühmte Hymne an die Freude geschrieben. Beethoven hat sie dann in der 9. Sinfonie am Schluss vertont. Als Schlager kann man es auch kaufen, The Song of Joy. Und da schildert Schiller die Urgewalt der Freude. Wie die Freude einen Menschen nimmt und ihn von sich wegreißt, sodass er geradezu anfängt zu jubeln. Diesen Kuss der ganzen Welt, ja. Freudetrunken greift er zum Himmel aus und dann sucht er eine Adresse. Und dann gibt es bei Schiller diesen eindrücklichen Satz, Brüder, überm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen. Das ist ein Schluss. Dieser Schluss sagt, es muss bei all dieser Freude doch jemand geben, der das Ganze veranstaltet. Es geht ja durch die ganze Schöpfung. Wollust ward dem Wurm gegeben, dass die Freude die Würmer haben, die Wollust, und der Cherub steht vor Gott. Da ist die ganze Spannbreite. Und schon werden die Instrumente gestimmt und schon ordnet man sich zu einem riesigen Chor und zu einer umfassenden Jubelfuge. Da fallen dem Dichter Schiller plötzlich Menschen ein, die so ohne weiteres nicht mitsingen können. Verzweifelte und weinende und hoffnungslose. Und schon ist der Dichter mit einem Rat bei der Hand. Da sagt er, und wer's nie gekonnt, nämlich ein holdes Weib erringen oder ähnliche schöne Sachen, wer's nie gekonnt, der stehle weinend sich aus unserem Bund. Plötzlich ist dieser Chor doch eine geschlossene Gesellschaft. Plötzlich können nicht mehr alle mitsingen. Einige würden nämlich immer dazwischen schreien, muss ein böser Dämon wohnen. Das gäbe dann keine Symphonie, sondern eine Kakophonie. Und das wollte Schiller offenbar nicht. Was kommt dabei heraus? Es gibt da einen Chor derer, die sich gerade freuen können. Und die anderen werden so lange vor die Tür getan. Und dann kommt ein Schild dran, geschlossene Gesellschaft, bitte stille sein. Und dann kann man singen, seid umschlungen Millionen. Und die anderen sind, Wolfgang Borchert, draußen vor der Tür. Und bei all dem haben wir es mit Gott zu tun. Bei diesem Widerspruch in der Welt, was bleibt da übrig? Bei diesem verborgenen Gott, den man nicht aufschlüsseln kann, wo man nicht weiß, wo man dran ist, was ist da für ein Kopf hinter? Die eine Möglichkeit ist die Verzweiflung. Nicht das Wort Verzweiflung ist im Deutschen ja sehr eindrücklich. Da steckt in der Mittiga das Zahlwort zwei. Verzweifelt ist ein Mensch, wenn er zwischen zwei Dingen so hin und her gerissen wird, dass er keine Antwort bekommt und an dieser Zweiheit zerbricht, an dieser Spannung zwischen Plus und Minus. Diese Verzweiflung kann sich als Resignation äußern, als Depression, als Trotz, als Selbstmord. Zwischen Resignation und Rebellion kann sie hin und her schwingen.
Martin Luther hat etwas anderes hinzugefügt. Zu der Verzweiflung kann die Werkerei kommen.
Und der Werkerei verstand er, dass die Menschen nun doch versuchen, das Plus und Minus irgendwie in Ordnung zu bringen. Die Römer hatten einen Gott, der Janus hieß, und der Janus hatte zwei Gesichter. Ein strahlendes und ein erschreckendes. Und wenn das erschreckende Gesicht des Janus sichtbar wurde, dann musste man es eben so hinkriegen, mit Opfern oder wie immer, dass Janus wieder freundlich blickte. Luther versteht also unter Werkerei alle Versuche des Menschen, jenes undurchdringbare Geheimnis von Minus auf Plus hin festzulegen. Also, dann sind wir wieder bei jenen Jakobinern und jenen anderen Figuren, die versuchen, die Welt zu erlösen und das Ganze durchsichtig zu machen. Mich hat das sehr bewegt, die Rebellion der jungen Leute jetzt bei dem Golfkrieg. Man muss das sich psychologisch klar machen. Da waren die jungen Leute der Meinung, seit Gorbatschow haben wir endlich den Eindruck, die Welt wird friedlich und es kommt überall die Demokratie und endlich wird die Welt so, wie sie werden soll. Und dann zeigte die Welt sich plötzlich nicht so, wie sie werden soll, sondern so, wie sie ist. In der Gestalt des Saddam Hussein. Und dann haben diese Leute geschrien, wir wollen nicht. Es waren gar keine politisch-strategischen Fragen, wir wollen keine Waffen oder so etwas. Es ging einfach um die Rebellion, wir wollen nicht, dass die Welt so ist, wie sie ist. Nieder mit dieser Welt. Das heißt, die Sehnsucht, die Ideologie einer heilen Welt begehrte auf gegen das, was man im Fernsehen als Wirklichkeit geliefert bekam. Man konnte es nicht so machen, dass man das Ganze eben nur für Schein, für Maya hielt. Das muss einen schon bewegen, dass offenbar junge Menschen es nicht aushalten mit dieser Welt. Diese Rebellion war ein Stück solcher Verzweiflung. Was soll man machen? Verzweifeln und darüber krank werden? Es gibt ganz sicher solche Menschen, die am Theodizee-Problem krank werden. Und solche, die sagen, es muss doch gehen. Wir haben in unserem Hauskreis mit Leuten, die sehr engagiert sind in Frieden und Gerechtigkeit und Umwelt, diskutiert, wenn ihr es nicht schaffen solltet, was dann? Es muss zu schaffen sein. Der andere Gedanke darf schier nicht gedacht werden, sonst ist die ganze Motivation aus der Welt heraus. Also wenn wir von dem Welthandeln Gottes reden, ganz schlicht ausgedrückt, dann sagen wir, wir können an einem Apfelbaum nicht ablesen, wer Gott ist. Ein Apfelbaum bei der Apfelblüte ist ein Wunder. Und man kann sich daran ergötzen und kann zum Lyriker werden angesichts solch eines Apfelbaums. Aber wenn derselbe Apfelbaum dann zusammengeschlagen wird durch einen Hagelschauer, dann steht man vor dem anderen. Wir können das Gesicht Gottes nicht aus der Zwiespältigkeit der Welterfahrung aufschließen. Johannes 1, am Anfang war das Wort und das Wort ward Fleisch und Gott hat sich ausgesprochen in Jesus Christus. Nun zunächst kann man auch da sagen, wenn Sie jetzt die Bibel aufschlagen und fragen, ist es da hell oder ist es da dunkel? Wenn wir es also mit dem biblischen Gott zu tun bekommen, der sein Schweigen gebrochen hat, aus dem Verborgenen herausgetreten ist, dann geht es ganz eigenartig. Auch da gibt es ein Minus und ein Plus. Auch da gibt es einen Gott, der als Gericht eine Sintflut verhängt. Auch da gibt es einen Gott, der als die einzig tödliche Gefahr auf jenen David, der sich wie ein Großkönig vorkommt und zum Mörder und Ehebrecher wird, zugeht und sagt, du bist der Mann. Walter Lüthi, der große Schweizer Prediger, hat in einer Predigt über Römer 1 gesagt, die wirkliche Gefahr von der Bibel her gesehen für den Menschen ist nicht die Atomgefahr, sondern die Gottesgefahr. Dass Gott, der heilige Richter, uns vor sein Urteil fällt. Und es steht im Neuen Testament, es gibt ja bei Franz Alt, können Sie das auch lesen, diesen wahnsinnigen Kampf gegen das Alte Testament, der wieder anfängt. Gegen diesen Rachegott und was da alles für merkwürdige Spukgestalten im Alten Testament toben sollen. Es steht im Neuen Testament der Satz, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wir haben es also auch in der Bibel mit dem richtenden Gott zu tun. Und dann haben wir es in der Bibel außer diesem Minus eben auch zu tun mit einem Plus. Mit dem Plus, und das Plus verbindet sich mit dem Namen Jesus Christus. Ich habe da oben die Krippe hingezeichnet, das Kreuz und darum das Osterlicht. Das Plus, dass Gott seine Liebe zeigt, dass Gott sein Herz erschließt, das zeigt sich in Jesus Christus. Mir geht es heute Abend ganz schlicht um einen Satz. Wer wissen will, wer Gott ist, muss auf Jesus Christus blicken. Und wer nur einen Augenblick, einen Zentimeter daneben schaut, fällt in Verzweiflung, wenn er wache Augen hat. Gott ist ausschließlich in Jesus für uns, was sein Herz angeht, sichtbar. Spüren kann man ihn auch sonst, so dass man dran zugrunde geht. Was das mit der Liebe Gottes auf sich hat, hat der Kurt Marti in einem eindrücklichen Gedicht gesagt. Kurt Marti. Sein Klassenkamerad gewesen von Friedrich Dürrematt einerseits und Rudolf Bohren, dem praktischen Theologen andererseits. Die drei saßen mal in einer Klasse. Kurt Marti, Pfarrer und Dichter. Kurt Marti hat ein Gedicht geschrieben, er schreibt alles klein, das ist einfach und Kommata brauchen Sie auch nicht mehr zu setzen. Ich wurde nicht gefragt bei meiner Geburt. Ich muss sagen, das stimmt. Ich wurde nicht gefragt, ob ich überhaupt leben wollte. Es gibt bei mir gelegentlich Stunden, wo ich mir überlege, war es eigentlich sinnvoll, dass es dich gibt? Man muss manchmal sein eigenes Geschaffensein glauben. Mit aller Energie, Gott hat dich gewollt. Ich wurde nicht gefragt, ob ich überhaupt geboren werden wollte, ob ich männlich oder weiblich sein wollte. Als die mathematische Intelligenz verteilt wurde, hatte ich keine Chance, hier zu schreien. Das ist bei mir auch dementsprechend. Ich hatte nicht die Chance, das 20. Jahrhundert auszuwählen oder das 17. Ich hatte nicht die Chance auszuwählen, ob ich ein mehr depressives Gemüt haben möchte oder ein fröhliches, kommunikationsfreudiges. Ich hatte nicht die Chance, meine gesunde oder kränklichere Konstitution zu wählen. Ich wurde schlechterdings überhaupt nicht gefragt bei meiner Geburt. Und wenn ich meine Mutter frage, warum wolltet ihr das eigentlich, dann sagt sie, ich wurde auch nicht gefragt bei meiner Geburt. Niemand wurde gefragt. So ist das wohl. Wir alle sind Ungefragte. Vielleicht kann man hinterher irgendwie sich mit seinem Leben arrangieren. Vielleicht kann man Blumengirlanden machen und sagen, es ist ja doch ganz schön. Es ändert nichts daran, wir wurden nicht gefragt. Oder ist jemand hier? Niemand wurde gefragt. Ich halte das für eine schlechthin überzeugende Bilanz. Der Philosoph Heidegger hat gesagt, wir wurden geworfen ins Da. Irgendeines Tages fanden wir uns vor und da waren wir eben, aber gefragt hat man uns nicht. Und jetzt sagt der Kurt Marti, niemand wurde gefragt, außer dem einen. Plötzlich tritt also einer auf, der wird gefragt und gegen alle seine Regeln schreibt er diesen einen groß. Niemand wurde gefragt, außer dem einen. Nun weiß ich, wovon Kurt Marti redet. Er redet von Jesus Christus vor seiner Menschwerdung. Der wurde gefragt. Ich will das jetzt mal versuchen, ganz menschlich zu sagen. Da steht Gott, der Vater, neben dem Sohn und sagt ihm, willst du? Sieh dir da unten den Mann an, unstet und flüchtig wird er gejagt durchs Land und Häscher sind hinter ihm und wenn es da nicht ein paar freundliche Frauen gäbe, so ein frommes Frauenkränzchen, das ihn finanziell subventionierte, dann liefe das Jesus-Unternehmen überhaupt nicht. Guck dir diesen Menschen an, in dem alles Flüchtlingselend der Welt sich zusammenfasst. Das wäre dein Geschick. Willst du das? Du bist gefragt. Guck dir den an, den römische Soldaten an eine steinerne Säule gebunden haben. Und jetzt nehmen sie ihre Geißel und die Geißel ist gespickt mit Knochenstücken oder mit Metallstücken und jetzt schlagen sie zu. Jetzt flügen sie ihm den Rücken auf und auf dem Boden bildet sich eine Blutlache und er schreit und er stöhnt. Sieh ihn dir an und sieh, wie alle Folterkammern der Welt sich in diesem Mann zusammenfassen. Schau ihn dir gut an. Willst du das? Das wäre dein Geschick. Du bist gefragt. Und sieh dir den Mann an, den man da angenagelt hat, an zwei rohe Balken. Die massiven Nägel hat man durch seine Handwurzelknochen getrieben. Was macht es, ob die Sehnen reißen, die Knochen splittern? Hauptsache, diese zollstarken Nägel halten. Und sieh ihn dir an, welche Schmerzen ihn durchjagen. Aber nicht nur das, sieh ihn an, wie es in ihm und um ihn herum dunkel wird. Wie alle Gottesfinsternis sich da zusammenballt von der 6. bis an die 9. Stunde und wie er schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Niemand ist so von Gott verlassen gewesen. Schau ihn dir an, willst du das? Diese letzte verfluchte, verdammte Gottverlassenheit. Schau ihn dir gut an, willst du das? Du bist gefragt. Niemand wurde gefragt außer dem einen. Jetzt komponiert der Kurt Marti an der Stelle in das Gedicht eine Pause hinein, einen Zeilenabstand. Er will wohl sagen, da halten Himmel und Erde den Atem an, denn jetzt entscheidet sich alles. Ich wurde nicht gefragt, die mich gebar, wurde auch nicht gefragt. Niemand wurde gefragt außer dem einen. Und dann kommt ganz wunderbar aus diesem Nachtdunkel das Evangelium. Niemand wurde gefragt außer dem einen und der sagte Ja. Und in diesem Ja haben wir das Herz Gottes, nirgendwo sonst. Dieses Jahr, das ist Weihnachten und Karfreitag und Ostern und Himmelfahrt und Pfingsten. Dieses Jahr ist der Immanuel, der Gott mit uns. Dieser Gott, der sich hineingibt in die Not, in das Elend der Welt bis ins Letzte. Jesus hat sich ja immer Menschensohn genannt. Er hat sich nicht Messias genannt, aber Menschensohn. Menschensohn heißt vom Danielbuch her Weltenrichter. Und wenn es dann heißt, der Menschensohn wird in der Menschenhände gegeben, dann ist das die Grunddeutung der Passionsgeschichte. Der Weltenrichter kommt und er erlaubt es, dass die Menschen sich als Richter aufspielen. Dass die Menschen diesem Menschensohn Weltenrichter den Prozess machen. Der Richter wird zum Gerichteten und er lässt sich richten und indem er sich von uns verrückten, angemaßten Richtern richten lässt, nimmt er unsere Schuld und Strafe auf sich. Das ist das Geheimnis der Passionsgeschichte. Der Weltenrichter hat sich an unserer Stelle richten lassen. So tief hinein ist er gegangen in die Not unserer Welt und an der Stelle wissen wir jetzt erst, was Liebe heißt. Agape. Das Neue Testament hat ja ein ganz eigenes Wort für Liebe. Die Griechen sagten, wenn sie von Liebe redeten, Eros. Eros ist Liebe zu dem, was schön ist. Wer seine Frau liebt, Eros. Wer seine Kinder liebt, Eros. Wer seine CD-Sammlung liebt, wie ich, Eros. Wer seine Bibliothek liebt, Eros. Wer das Gespräch mit Freunden liebt, Eros. Wer in seiner Arbeit aufgeht und glücklich ist, Eros. Wer die Gemälde von Rembrandt oder Caspar David Friedrich gern hat, Eros. Wer gern ein goethisches Gedicht liest, Eros. Eros heißt, ich liebe etwas, weil es mir etwas gibt. Ich liebe etwas, weil es schön ist, weil es mich bereichert. Man kann geradezu ein erotisches Verhältnis hier zu Marburg haben und dem Haus. Es geht einem hier so schön und man wird so lieb behandelt. Es gefällt einem richtig hier, das Eros. Aber Agape ist was anderes. Eros ist nichts Schlechtes, nicht? Gott hat schließlich ja das Schöne geschaffen. Agape ist die Liebe, die das liebt, was absolut nicht liebenswert ist. Das können Sie in Römer 5 nachlesen, dass Gott uns geliebt hat, als wir Feinde waren. Nur gespuckt haben und getreten haben und gekratzt und gegen ihn ausgeschlagen. Als wir Feinde waren, da sagt Gott, und euch liebe ich. Ja, warum denn? Ich liebe euch eben. Nicht die Agape-Liebe können Sie nicht begründen. Das ist eine geradezu verrückte Liebe. Gott verschüttet sich an Leute, die es nicht wert sind. Und das tut er auf dem Kreuz, beim Kreuz von Golgatha. Das heißt also, wenn man jetzt von dem biblischen Gott redet, dann gibt es ganz gewiss auch ein Plus und Minus. Bei diesem einen Gott, der jetzt nicht nur Welthandeln, sondern auch Heilshandeln vollzieht. Nein, das ist die. Ich bin einen Schritt voraus, ich komme gleich aber dahin. Das Heilshandeln Gottes hat auch ein Plus und ein Minus. Also Gottes heiliger Zorn und seine glühende Liebe. Aber die Einheit seines heiligen Zornes und seiner glühenden Liebe ist das Kreuz von Golgatha.
da ist die Sünde aller Menschen aller Zeiten endgültig gestraft. Es gibt ein Gedicht von Kurt Marti, da sagt er, verdammt, sagst du immer. Spricht er mit säkularen Leuten, nicht mit frommen Gemeinschaftsleuten. Da sagt er, verdammt, sagst du immer, verdammt, und es stimmt, wir sind es. Aber nun hat der Verdammte aller Verdammten alle Verdammnis auf sich genommen. Da spricht er von Golgatha. Es gibt einen, den Verdammnis meint ja göttliches Urteil und nicht einfach einen Fluch. Nun hat der Verdammte aller Verdammten alle Verdammnis auf sich genommen. Steht auf, Verdammte, ins Leben. Jetzt wissen wir, wer Gott ist. Verstehen Sie, das Ganze kommt darauf an, dass wir in unserem Leben das Schlüsselloch finden. Das eine Schlüsselloch, durch das wir in Gottes Herz hineinschauen können. Und das ist dieser Punkt, ich habe da diesen roten Punkt darunter gestellt, unterm Kreuz, diese Position. Da stehen Christen. Christen weigern sich, Gott anders anzusehen als von dem Kreuz Jesu her. Da wissen sie, wie es mit Gottes Herzen ist.
Und diese Position, die führt jetzt zu der Aussage, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe, das ist die Verkündigung, für die Verkündigung wichtig, das ist nicht so sehr eine Definition, sondern ein Telegramm. Mit dem Satz, Gott ist Liebe, wird die Jesus-Christus-Geschichte ganz dicht zusammengepresst. Und wenn einer einen jetzt fragt, was heißt denn das, Gott ist Liebe, dann müssen Sie anfangen zu erzählen. Die ganze Jesus-Geschichte zu erzählen. Und das geheime Leitmotiv ist, Gott ist Liebe. Und zu diesem Satz, Gott ist Liebe, gehört der andere Satz. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Vielleicht bleiben wir noch einen Augenblick bei dem Satz stehen. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Luther sagt das einmal so, wenn Gott seinen Sohn für uns gegeben hat, kann es dann im Herzen Gottes auch noch andere Motive uns gegenüber geben? Dass er vielleicht gelegentlich mit uns spielen möchte oder so einen Materialtest mit uns machen, wann es knackt bei uns. Dass es auch noch so etwas wie Sadismus in dem Herzen Gottes geben könnte. Wenn Gott seinen eingeborenen Sohn für uns gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Luther sagt, wenn dir jemand 1000 Gulden schenkt, sollte der wegen eines Pfennigs noch geizig sein? Wenn Gott dir seinen Sohn gegeben hat, soll er dir dann noch irgendetwas, was zu deinem Besten dient, vorenthalten? Das kann nicht sein. Oder es ist nicht wahr, dass Gott in Jesus Christus die Liebe ist. Wenn man ein Kind verliert, muss man eine Todesanzeige aufsetzen. Das ist ein schwieriger Vorgang. Ich weiß noch, wie meine Frau und ich, unser Junge ist in Südfrankreich verunglückt, dort in einem Hotelzimmer lagen und wie denn das Überlegen anging. Was sagt man? Was muss man sagen? Was muss man vor Gott sagen? Wir haben dann formuliert, wir bitten Gott um den festen Glauben. Nicht wir haben ihn, sowas hat man nicht. Wir bitten ihn um den festen Glauben, dass er damit für Matthias und für uns das unbedingt Beste getan hat. Dass er damit für den Matthias und für uns das unbedingt Beste getan hat, dass jede andere Lösung schlechter gewesen wäre. Für ihn und für uns. Bitte das unbedingt Beste. Ich war als Eltern überlegt, man sich das relativ Bessere. Wäre es jetzt relativ besser, hätte überlebt und wäre ein Leben lang ein Krüppel oder geistesgestört. Solche Fragen nach dem relativ Besseren werden uns glücklicherweise nicht gestellt. Und wenn man sie falsch stellt, dann kommt man beim humanen Sterben an. Wehe uns. Aber das absolut Beste ist das, was von der Ewigkeit her für unseren Jungen und für uns, das ist, was uns zum Heil dient. Wir bitten Gott um den festen Glauben, dass wir das fassen können, dass Gott da das unbedingt Beste, das absolut Beste getan hat. Dass das, was Gott uns schickt, immer das absolut Beste ist, wenn wir es aus seiner Hand nehmen. Woher wissen wir das? Welcher seines eingeborenen Sohns nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben.
Und was Gott dann mit uns tut, das ist konkret das absolut Beste jeweils. Das lesen wir nicht in den Sternen und das sehen wir nicht in verhagelten Apfelbäumen. Das lesen wir nicht an dem Schönen in der Welt, ab dem unser Eros gilt, sondern das sehen wir nur an dem Kreuz Jesu. Und das heißt also, das ist der Standort von Christen. Ich habe hier ein Auge hingemalt. Das Auge will sagen, von daher schauen Christen die Welt an. Sie schauen das Heilshandeln Gottes an. Also hier auf der rechten Seite. Wenn Gott mir also begegnet, das kann uns ja allen geschehen, hoffentlich geschieht es uns immer wieder und mit uns über unsere Sünde redet und uns sein heilig richtendes Wort ins Gewissen hineintreibt, dann wissen wir, er will uns nicht kaputt machen, sondern wir sehen das vom Kreuz her an, er möchte uns damit zur Buße bringen und zu einem Neuanfang. Und wenn Gott uns segnet, dann sehen wir auch das vom Kreuz an, sonst werden wir nämlich übermütig und sagen, sieh an, hier bin ich. Dass das Helle und das Dunkle, das Gott uns schenkt, da wo er als Gott in Jesus Christus mit uns handelt, dass das vom Kreuz her geschaut wird. Aber dann blicken wir vom Kreuz her auch die Dinge dieser Welt an. Vom Kreuz her bekommt das, was am Welthandeln ein Plus hat, also das Schöne und Helle, noch ein Plus dazu. Ich sehe es von Gott an. Ich hatte die Freude, schon anderthalb Jahre her, für den Dezember dieses Jahres den Neukirchner Kalenderzettel zu schreiben für den Geburtstag Wolfgang Amadeus Mozarts. Die Rückseite sollte, wenn möglich, von Mozart handeln. Nun liebe ich ihn, den Mozart. Da habe ich zweierlei gesagt im Blick auf den Mozart. Das eine ist das Wunder Mozart. Mozart ist schlechthin ein Wunder. Wenn Sie etwa mal diese A-Dur-Sinfonie, die der 16-Jährige komponierte, aufnehmen, das ist ein Wunder. Und ich würde sagen, ein Narr ist, wer da nicht an Gott denkt. Aber das gehört nicht eigentlich zu diesem Thema. Das Wunder Mozart, es gibt ja diesen interessanten Film Amadeus. Und da hat der Mozart, obwohl das alles Fantasie ist, hat er einen Konkurrenten, Salieri. Und der Salieri ist erzürnt über dieses Wunder Mozart. Warum? Der sagt, dieser alberne kleine Kerl mit seinen dummen Mätzchen, wodurch hat er sich eigentlich dafür qualifiziert, so ein Genie zu sein? Überhaupt hat er sich nicht qualifiziert. Und ich, Mensch, der sich moralisch zusammenreißt und immer so fürchterlich fleißig ist, bei mir fließt nichts. Ja, so kann man sich über das Wunder Mozarts ärgern. Man kann aber auch sich dran freuen und sagen, so ist das mit der Gnade Gottes. Überströmend schüttet er aus und er fragt nicht nach Verdienst oder Nichtverdienst, das Wunder Mozart. Das andere, habe ich gesagt, ist das Spiel bei Mozart. Spielen ist ja was sehr Ernstes. Nur Kinder können wirklich spielen, dass sie ganz bei der Sache sind. Karl Barth hat das immer so fasziniert, dass Mozart bei all seiner Musik nicht den Mozart verherrlicht, sondern die Musik, dass er mit ganzer Seele hingegeben war, letztlich muss man sagen, an das Lob dessen, der ihm dieses Genie geschenkt hat. Ich wollte also nur zum Beispiel sagen, wenn ich als Christ Mozart höre, dann muss ich doch um alles in der Welt noch einige Obertöne mehr hören, als ein Atheist, der dieselbe Violinsonate hört. Wo kämen wir denn hin? Wo kämen wir hin, wenn wir Christen Kulturbanausen wären? Das Schöne in dieser Welt nicht wahrnehmen, worüber der Schöpferglanz Gottes ist. Also von Jesus her sehe ich das Schöne dieser Welt neu. Von Jesus her sehe ich aber auch das Leidvolle dieser Welt neu. Den Krebstod und die Erdbebenkatastrophen und all dieses und stehe ratlos davor und höre den Befehl des Paulus, weint. Weinet mit den Traurigen, das ist auch ein Befehl im Neuen Testament. Und dann kann ich mich nicht einfach in solch einen Enthusiasmus stürzen und alles für geistvoll und glücklich und Halleluja halten, dann geht es um die Tränen angesichts des Notes, der Not dieser Welt. Und dann kann ich mich angesichts dieser Not dieser Welt nur einklammern, einkrallen sozusagen in das Kreuz Jesu und sagen, ich verstehe es nicht, ich verstehe es überhaupt nicht. Aber um deines Sterbens willen will ich glauben, dass da auch deine Liebe drin ist. Das heißt, wir Christen, ich höre auf, haben eine hohe Aufgabe. Wir haben die hohe Aufgabe, ich habe das jetzt mal die Kunst des Glaubens genannt. Und in Anführungsstriche gesetzt, weil das uns nur geschenkt werden kann. Keiner kann das können. Deshalb ist das eine Kunst, die man nur geschenkt bekommen kann. Nämlich, durch das Dunkel hindurch zu glauben. nur nachzusehen und zu glauben, die Sonne ist dahinter, wenn ich auch gleich nichts fühle. Die Sonne ist dahinter. Ich war deshalb, können Christen vom Leid dieser Welt nicht ausgenommen sein. Aber das gäbe unreine Motive, Christ zu werden, wenn die Christen in allen Dingen ideal versichert wären. Christen können vom Leid dieser Welt auch deswegen nicht ausgenommen sein, weil andere Leute auf die Christen schauen und die leiden auch. Wenn es krebskranke Menschen gibt, dann muss es auch krebskranke Christen geben, damit die krebskranken Menschen an krebskranken Christen sehen können, dass sie gehalten werden von der Liebe Gottes, nicht von der Kunst ihres Glaubens, hindurch zu glauben durch das Dunkel. Das andere, aus der Not der Welt Gott herauszuglauben. Es ist dennoch deine Hand, dennoch deine Hand. Wir haben es nicht mit zwei Göttern zu tun, wir können auch nichts erklären. Es ist dennoch deine Hand. Und schließlich Gott als den einen, aus dem Dunkel, das Licht und Dunkel zusammen zu glauben. Nicht so schlecht ist die Theorie nicht von dem alten Zarathustra, der zwei Götter angenommen hat. Ein Gott fürs Helle, den Ahura Mazda, und einen Gott fürs Dunkle, den Ahriman. Dann kann man die Welt ganz wunderbar erklären. Das verteilt sich schiedlich friedlich. Wenn wir aber auch das Dunkle aus der Hand Gottes nicht nur hinnehmen müssen, sondern glauben, dass das Dunkle in der Hand dieses Gottes Ausdruck der Liebe ist, dann ist es geschehen in der Kraft des Heiligen Geistes, dass wir einen Gott glauben. Das ist ja, manchmal versteht man das nicht, man meint, der Monotheismus sei eine Selbstverständlichkeit. Man müsse bloß mal nachdenken, dass es, wenn es überhaupt einen Gott gäbe, dann müsse es einen geben. Oh nein. Die Frage nach dem einen Gott Israel hat das ja immer gesagt. Höre Israel, Jahwe, dein Gott ist einer. Das ist eine unerhörte Glaubensaufgabe. Die verlangt nämlich von mir, mit dem Vater Jesu Christi, den Gott zusammen zu glauben, der im Erdbeben aktiv ist, und darüber zu schreiben, so sehr liebt Gott die Welt, dass auch dies Dunkle umgriffen ist von seiner Liebe, auch wenn es ein Gerichtshandeln ist. Ich schließe damit, dass Martin Luther gesagt hat, drei Dinge sind fürs Christenleben notwendig. Drei Grundnahrungsmittel, sozusagen die Glaubensdiät. Zwei sind frommen Leuten natürlich bekannt. Erste heißt Oratio, das Gebet. Sagen wir alle, ja, höchstens wir sollten es mehr tun. Aber grundsätzlich sind wir damit einig. Zur Christendiät gehört das Gebet, Oratio. Das zweite heißt Meditatio, umgehen mit dem Wort Gottes, leuchtet uns auch sofort ein. Martin Luther hat übrigens seiner Käthe einmal 50 Gulden versprochen, wenn sie die Bibel durchlese. Also wenn ihr irgendwelche Großeltern sind, die leseunfreudige Enkel haben, spendieren sie doch mal 200 Mark, wenn du bis Ostern oder bis Pfingsten das Neue Testament durchgelesen hast. Das halte ich für eine fantastische Investition. Oratio und Meditatio leuchtet uns ein. Jetzt sagt Luther Tentatio, Anfechtung. Wie das Beten und das Bibellesen gehört zum Christenleben die Anfechtung dazu. Ein Grundnahrungsmittel, dass er uns in den Schwitzkasten nimmt und dass wir unter Druck stehen und dass wir unter den Druck anderer gestellt werden, der sich wie ein Mehltau auf unsere Herzen legt. Anfechtung, sagt Luther, lässt erst das Wort konkret werden. Verstehen Sie, ob es wirklich mit unserem Christenglauben stimmt, das muss sich ja in unserer Todesstunde erst herausstellen, nicht wahr? Solange wir singen können, der dich erhält, wie es dir selber gefällt, ist das mit dem Christsein ja doch eine angenehme Angelegenheit. Aber wenn es anders geht, dann muss es sich herausstellen, ob es eigentlich mit diesem Gott stimmt, ob er wirklich lebt. Und Luther sagt, solche Anfechtungsübungen gibt es ein Leben lang. Und dann heißt es immer, wir können es nicht. Und niemals seht uns an, guckt mal, so macht man das. Sondern, dass er uns festhält. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Name Otto Funke noch etwas besagt. Otto Funke hat ja eine schöne Autobiografie geschrieben, die Fußspuren Gottes. Und er hat mehrere schwere, leidvolle Führungen in seinem Leben erfahren. Da zitiert er einen Satz eines anderen Gottesmannes, nämlich von Johannes Evangelista Gossner. Und dieser Vater Gossner sagt einmal, auf den lieben Gott kann man sich ein für allemal nicht verlassen. Sie wissen, was das heißen soll. Man kann den lieben Gott nicht so einplanen, dass man damit berechnen kann, das lässt du uns nicht passieren. Unserer Familie wird das wohl nicht passieren. Du passt ja schön auf.
Nein, nein, sagt der Vater Gossner, da auf den lieben Gott kann man sich ein für allemal in dieser naiven Weise nicht verlassen. Gott kann Dinge tun, die wir uns absolut nicht wünschen. Aber man kann sich auf den Gott verlassen, der am Kreuz seine Liebe dokumentiert hat. Das steht. Man kann auf den Gott sich verlassen, der uns mitnimmt durch den Tod ins Leben hinein. Bis dahin müssen wir das tun, was Adolf Schlatter einmal so genannt hat. Wir müssen die Last des Glaubens tragen. Wenn wir einmal schauen, dann ist das leicht. Aber bis dahin gilt es, die Last des Glaubens zu tragen. Was haben wir heute Abend gesagt? Wie ist es mit Gott und dem Leid in der Welt? Wie kann Gott das zulassen? Ja, wie kann er? Theorien darüber haben wir nicht. Erklären nützt nichts. Erlösen können wir das nicht. Es kommt darauf an, dass wir eine Position bekommen. Nämlich den einen Blickpunkt, Gott in Jesus Christus zu sehen von Karfreitag und Ostern. Und dass uns dann der Heilige Geist immer neu die Kraft schenkt zu glauben, denen, die Gott lieben müssen, alle Dinge zum Besten dienen. Und zu glauben, Gott ist Liebe. Das ist das ganze Evangelium.